Bevor die Folge startet, kurze Info vorweg. Ihr könnt ein Trikot gewinnen. Und zwar habt ihr die Chance, ein handsigniertes Trikot von Alemannia Aachen von Mika Hanrat zu gewinnen. Unser heutiger Gast, El Capitano von der Alemannia. Alles, was ihr dafür tun müsst, könnt ihr in den nächsten Tagen auf unseren Social Media Accounts verfolgen. Daher folgt uns gerne mal rein bei Flutlichtgefühle. Gerne auch bei Jesko, bei Sebastian, bei Mika. Und vielleicht folgt ihr uns auch bei Spotify oder beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Gebt uns da gerne eine gute Bewertung. 5 Sterne sind immer gerne gesehen. Ja, und dann gibt es nochmal so ein kleines Leckerli auf die Hand mit dem Trikot von Mika zum Ende des Jahres oder zum Start für 2026. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der Folge. Ist eine gute Folge geworden. Mika war ein sehr guter Gesprächspartner. Aber nicht zu viel vorweg. Hört euch das an. Und dann bleibt mir nichts übrig, außer zu sagen, wie Kollege der Boss sagen würde: Es ist wie Spiegel. Man sieht sich, meine Freunde. Viel Spaß beim Zuhören. Ciao, ciao. Ja, Folge 14. Herzlich willkommen zu Flutlichtgefühle. Wir werden Folge 14. Hi Jesko und heute auch wieder mit einem Gast dabei. Und zwar herzlich willkommen, Mika Hanratz. Ganz kurz zu dir. Geboren in Berlin, wenn ich mich richtig erinnere. Aus
Das
der Jugend des VfB Hilden entsprungen, mit dem Wechsel zu Fortuna Düsseldorf. Dort auch U16 und U17 Nationalspieler geworden. Den Weg zu Borussia Mönchengladbach gefunden und über Gladbach anschließend den Weg zu Schalke 04 gefunden. Ab da wird es richtig spannend. In Schalke kein Profivertrag erhalten, ging er den Umweg über den ersten FC Bocholt in der Regionalliga West. Und nach einem erfolgreichen Jahr festgebissen, hat sich Alemannia Aachen die Dienste des 1,88 Meter großen Innenverteidigers, sage ich jetzt mal, gesichert. Bist du wirklich 1,88? Ich glaube, bist ein bisschen größer. Trainer Holger Backhaus macht ihn gar zum Kapitän im Laufe seiner ersten Alemannia-Saison und er sicherte sich die Meisterschaft der Regionalliga West und somit auch den Aufstieg in die dritte Liga. Dort im zweiten Jahr, nach Klassenerhalt im ersten, ist das aktuelle Ziel auch wieder der Klassenerhalt. Aktuell sieht's etwas weiter unten angeordnet aus, aber Mika konnte bislang auch noch nicht so mitwirken. Muskelbündelriss setzt ihn seit ja, fast Beginn der Saison außer Gefecht, aber bald wieder hoffentlich am Start. Und somit herzlich willkommen, Mika. Schön, dass du da bist.
Servus, ich freue mich hier zu sein. Ja, super Intro, würde ich sagen. Hat eigentlich alles gepasst. Bündelriss leider nicht. War leider ein Sehnenabriss, aber bei Transfermarkt steht auch Bündelriss drin. Ja, das war halt das Problem, warum ich auch operiert werden musste. Beim Bündelriss hätten wir es konservativ machen können. Aber halt.
Hast du ganz kurz direkt Frage rein? Oberschenkel hinten?
Ja, hinter Hamstrings.
Ja. Sehnenabriss, knöcherner Abriss oben am Becken?
Ja, aber nicht knöchernd, Gott sei Dank.
Ja.
Also,
Eieieiei.
ja.
Ist ja hier Anatomievorlesung.
Ja, ich hatte die gleiche Verletzung letzte Saison. Aber ich habe es nicht
Ja,
operieren lassen. Ja, ich habe es nicht operieren lassen.
welche Sehne?
Mittlere. Was ist es? Am Bizeps femoris, glaube ich.
Bizeps femoris.
Ja. Ja, aber
Dass man sich irgendwann
knöchernd.
auskennt damit, ne? Wenn man,
Ja,
ja, das ist
man
Wahnsinn.
nennt mich auch bei uns Physiotherapeuten.
Ja.
Aber ich habe es nicht operieren lassen und es hat tatsächlich ganz gut funktioniert, aber ich glaube, auf dem Level ist es doch deutlich besser mit einer OP. Ja, schön, dass du da bist.
Freue mich.
Schön, dass du da bist. Und Jesko, bevor du reingrätschst, wie immer,
Ja.
habe ich direkt mal eine Frage, weil wir haben jetzt nicht so viel Bundesliga-Content, es ist Winterpause, wir hatten Weihnachten, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber bevor wir mit so einem lockeren Gespräch starten, eine wichtige Frage. Was war das für dich für ein Gefühl, mit Alemannia Aachen letzte Saison oder vorletzte Saison die Meisterschaft zu packen und aufzusteigen und dann zu feiern? Was ging da ab?
Boah. Ja, also, um ehrlich zu sein, ich erwische mich, wenn ich so alte Bilder sehe, na, wenn man so das Handy durchscrollt und man sieht so alte Bilder von ein, zwei, drei Jahren, erwische ich mich immer noch dann dabei, wie ich so mich zurückerinnere und denke, boah, das war krank. Also, da waren so viele Emotionen, so viele Eindrücke, die du gesammelt hast, die du gar nicht so richtig verarbeiten konntest im ersten Moment. Das kam dann erst von ein, zwei Monaten später, wenn du in der Sommerpause warst, auch wenn du dann erst in der Vorbereitung warst, was man so alles erreicht hat. Und das ist halt natürlich auch eine fußballverrückte Stadt. Ne? Dann sind dann einfach mal, was waren das, glaube ich, ja, 32.000 oder so im Stadion gegen Felbert im letzten Spiel. Das ist schon, war schon riesig. Und bin froh, dass ich sowas erleben durfte. Wer weiß, wie oft man sowas erlebt. Mit so einem großen Verein auch. Das war schon geisteskrank.
Muss ich sagen. Ich finde, das war eine gute Einleitung, weil das macht Bock auf mehr. Und jeder, der Bock auf mehr hat, kann dranbleiben, weil jetzt starten wir nochmal mit den richtig wichtigen Dingen. Wie war euer Weihnachten?
Ja, meins war gut. Also Weihnachten ist ja immer so eigentlich zum Entspannen, aber ganz so entspannt ist es ja irgendwie nicht, wenn du dann ne, auch eine Partnerin hast, bist du bei der Familie, bei deiner eigenen. Aber im Großen und Ganzen habe ich es genossen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und, ist mal, da vergisst du irgendwie mal so alles andere und konzentrierst dich wirklich nur mal so auf die wesentlichen Sachen, die wichtig sind und freust dich einfach mit deinen Freunden und Familie.
Jesko, du guckst so skeptisch.
Nee. Bei mir war es auch total relaxed, gechillt. Die verrückte Tante war da, mit der man dann es aushalten muss, darf. Ich hoffe, die hört das nicht. Nee, hört sie nicht. Nee. Warte mal, jetzt habe ich mich hier rausgezogen. Ja, aber sonst auch ganz gechillt. Ich hab mir abgewöhnt, in den letzten Wochen so viel zu essen. Das heißt, also ich habe mich auch gar nicht so vollgehauen. Ich habe das aber alles gekocht. Aber ich habe mich jetzt nicht so krass überfressen, wie auch schon mal. Gerade so Süßigkeiten und sowas, da bin ich ja echt ein Opfer. Und da steht ja dann immer alles in so einem großen Teller einfach auf dem Tisch und man muss einfach nur zugreifen und reinfallen lassen. Und da konnte ich mich beherrschen, da war ich ein bisschen stolz auf mich.
Das ist top.
Ist das eigentlich, ich habe jetzt diese Gewichtskontrolle von Pep Guardiola gelesen, ne, wo sich die Spieler dann auch alle so ein bisschen drüber lustig gemacht haben. Ich glaube, Erling Haaland hat irgendwie ein Bild von sich auf der Waage gepostet und Rayan Cherki war in den Bergen und ist da auch laufen gegangen und so. Sind Trainer da echt, also ist die Gefahr, ich kenne mir das so als Laie, als ich bin ja kein Athlet, ihr seid ja Athleten. Und ist es wirklich so krass, dass wenn man eine Woche schleifen lässt, dass man dann direkt ein Gewichtsproblem bekommt?
Eigentlich nicht. Also du machst vor der Winterpause, in England ist es ja nochmal anders, ne? Die haben ja eigentlich gar keine Winterpause, ja. Die kommen ja durch. Aber jetzt so hier in Deutschland hast du vor der Winterpause, hast du so eine Messung, wo das Körperfett gemessen wird. Und wenn du dann eine Woche mal auch vielleicht 3-4 Tage auch an Weihnachten viel isst, passiert da normalerweise nicht viel. Du sollst aber schon zusehen, dass du jetzt nicht übertreibst, ne? Und auch nicht nur Mist isst. Das ist ganz wichtig und auch ein bisschen in Bewegung bleibst. Aber wenn man es jetzt nicht übertreibt, ist das eigentlich jetzt nicht.
Hat man nicht. Also keiner wird Kevin Panewitz nach einer Woche, ne?
Schöne Grüße. Ich frage mich auch, hat man da nicht auch so eine Routine, die man einfach, dass man sich bewegen muss, dass man laufen will? Weil man es einfach so gewohnt ist oder ist man echt froh, wenn man sagt, boah, ey, jetzt muss ich mal 3 Tage nichts machen?
Ja, bei mir ist es so ein Mittelding. Ich genieße es auch schon mal so, 2-3 Tage nichts zu machen. Laufen finde ich okay. Ich bin dann eher so der Gym-Typ. Ich gehe dann gerne ins Gym. Aber wenn ich es so 3-4 Tage mal schleifen lasse, dann habe ich dann auch schon irgendwann den Drang, dann wieder an meinem Körper zu arbeiten. So ist dann schon drin. Weil man es einfach das ganze Jahr macht, ne? Du machst
ja, das meine ich. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich auch so eine Routine reinbekommen, dass ich irgendwie zweimal die Woche mindestens zum Sport gehe und merke auch, dass mich das jetzt nicht mehr abfuckt. Also früher war das echt so, dass ich mich voll quälen musste, aber das habe ich jetzt so 2-3 Monate komplett durchgezogen und jetzt merke ich, dass ich auch so denke, ach geil, ja, freue ich mich heute drauf. Mhm. Deswegen, und ihr trainiert ja fast jeden Tag, also Sebastian, du glaube ich nicht, ne? Aber
vertue dich da mal nicht, nahezu. Also wir trainieren ja, nicht mit dem Verein jeden Tag, aber ich bin selber nahezu dran, fast jeden Tag was zu machen.
Ja, das ist super. Ja, Weihnachten. Was war denn euer schönstes Weihnachtsgeschenk?
Warte, ganz kurz noch dazu.
Wie war denn dein Weihnachten, Santi? Hast du ja nicht erzählt.
Ach so, ja, same wie bei euch, ne? Ich hatte keine verrückte Tante da, aber pickepacke, vollgepackt. Also wir sind so wahnsinnig und hatten alle 3 Tage bei uns. Boah. 3 Tage was hintereinander gekocht.
Was gab's denn zu essen?
An Heiligabend gab's zum ersten Mal von mir selbst gemacht Rouladen.
Same?
Ja.
Womit?
War echt gut.
Gefüllt?
Klassisch, oder? Ja, ich habe den Speck weggelassen. Mhm. Aber Gürkchen, also Gewürzgurken hier, bisschen Senf eingestrichen und Zwiebeln.
Ja. Die Zwiebeln roh oder vorher angeglast?
Roh da rein. In die Margarete.
Mach mal nächstes Mal schwitzt die ein bisschen an. Das habe ich diesmal zum ersten Mal gemacht. Ich habe die Sorte auch mal roh reingemacht, aber ein bisschen anschwitzen ist super. Die lassen sich besser rollen, weil sie halt nicht so hart sind.
Ja.
Und es hat nochmal ein anderes Aroma.
Guter Tipp für das nächste Mal. Also werde ich auf jeden Fall wieder machen. Fand ich ganz geil zum ersten Mal.
Ja.
Am zweiten Tag.
Was gab's dazu? Moment.
Okay, so ausführlich jetzt. Rotkohlklöße. Welche eine Mischung aus Semmelklößen und ich weiß geil. Genau, worauf du hinaus willst.
Was denn?
Ja, erzähl gleich von deinen Klößen. Eine Mischung aus Semmelklößen und Kartoffelklößen, weil wir hier geteilte Meinungen haben.
Ah, witzig. Ja.
Ja. Ja, am zweiten Tag gab es eine Maronensuppe.
Oh.
Boah. Die, zum ersten lecker. Mal gegessen. Ja, hat meine Freundin gemacht. Und am dritten Tag hatten wir so ein bisschen Friendsmas. Kamen ein paar Freunde und da haben wir nochmal Maronensuppe gegessen und Flammkuchen. Ganz entspannt.
Entspannt.
Ja.
Maronensuppe habe ich noch nie gegessen. Schmeckt das?
War echt, also überraschend gut.
War man braucht ja nur das Wort Maronen sagen und ich habe den Geruch in der Nase. Und ich bin irgendwie in Istanbul auf irgendeinem Platz, wo alle 2 Meter so ein Typ steht, der Maronen röstet.
Ja, ist in Paris auch.
In Paris, oh, das ist der Wahnsinn, ey. Das ist ein Geruch, den werde ich. Ich war auch in meiner Kindheit sehr oft in Istanbul, weil mein Vater da gearbeitet hat. Und das ist auch einer der Gerüche, die ich mit so einer Stadt verbinde. Ganz krass. Und so geröstete Maronen, Wahnsinn.
Noch nie gegessen, Mika?
Nee, noch nie, nicht mal gerochen. Ich weiß nicht mal, wie die riechen.
Aber hast du schon mal Kastanien gegessen?
Nee. Kann man.
Ist Kastanien halt, ne?
Ja. Oha, dann. Ja, gut. Dann, wenn du nächstes Mal vorbeikommst, dann kriegst du eine Maronensuppe.
Okay. Mika, was gab's bei dir zu essen?
Boah, an Heiligabend richtig leckere Gänsekeulen. Die waren wirklich super mit Rotkohl und Klößen.
Was für Klöße?
So normale. Sind das Kartoffelklöße? Ja, ne?
Ja. Also die so gummimäßig sind irgendwann.
Ja.
Ja, Kartoffelklöße.
Ja. Also die Gänsekeulen waren brutal. Zweiten Mal am Tag waren wir essen. Am ersten, so. Waren wir essen, italienisch. Und am dritten gab es da, am zweiten Mal am Tag gab es dann auch die Rouladen mit Klößen und Rotkohl. Die waren auch sehr, sehr gut.
Ja. Geil. Aber Jesko, erzähl von deinen Klößen.
Was denn? Wieso? Was?
Ja, erzähl! Ich find die so speziell, die haben ein bisschen Bühne verdient.
Die Laugen? Oder welche meinst du?
Laugen?
Ja, ich hab Laugenklöße, also Semmelklöße aus Laugen gemacht. Und ich hatte eigentlich mir ist fast ein Riesenunfall passiert, weil ich habe nämlich dann im Rezept gelesen, dass man die Laugenteile gar nicht trocknen soll, wie bei den Semmelklößen. Da müssen ja die Brötchen müssen ja getrocknet sein, bevor man da die Semmelklöße draus macht. Und dann habe ich die Laugen auch klein gemacht und getrocknet. Wir reden übrigens gleich auch noch über Fußball, ja, aber jetzt müssen wir erstmal über Knödel reden. und dann hatte ich Schiss, dass die nichts werden. Und dann wollte ich hektisch vormittags am 23. schon mal die Laugenklöße machen, um zu gucken, ob der Teig was wird, obwohl die trocken war. Und dann habe ich so Milch aufgesetzt, die braucht man, und schlägt da so Eier rein. Und dann habe ich aus Versehen einen Teil dieser Milch in die Semmelklöße geschüttet und nicht in die Laugenklöße. Und dann war aber was los in der Küche, sage ich euch. Da musste ich beide Teige im Prinzip instant machen. Weil wenn an denen Feuchtigkeit dran ist, dann musst du den halt verarbeiten, weil sonst wird das nichts mehr. Und ich hatte einen Termin in 30 Minuten, beziehungsweise musste los in 30 Minuten. Oh, das war eine Hektik. Aber es hat alles hervorragend geschmeckt. Also auch die Laugenklöße, ich kann das nur empfehlen, das schmeckt richtig geil. Richtig lecker.
Das sah auch echt geil aus, ich habe ein Foto gesehen.
Wenn die dann wie so Laugencroissants oder sowas, also
Nö, also die schmecken schon wie Semmelklöße, ja, okay. Also Semmelknödel, aber halt mit so einem noch etwas herzhafteren Geschmack.
Okay.
Es gibt ja auch viele Semmelklöße, die schmecken da nichts. Genau wie Kartoffelklöße. Kartoffelklöße habe ich ja auch noch gemacht. Hm. Also es gab Semmelknödel, Semmelknödel, Laugenknödel und Kartoffelklöße für meine Tochter. Die hat sich die nämlich gewünscht.
Ich hoffe, die hatte ich im Handy als Macher eingespeichert.
Als Vater. Nee, ja. Der hat gar kein Handy. Noch nicht. Ja. Aber wir nähern uns, glaube ich, da. Ja.
Naja, hört sich gut an bei allen. Ganz kurzer Zusatz noch, das wollte ich gerade noch sagen, wo wir bei jeden Tag trainieren sind, ne? Ich wohne ja in der Kölner Innenstadt. Ich will jetzt nicht genau sagen, wo, aber. Ah, fuck, das kann ich gar nicht erzählen, weil dann verrate ich mich, wo ich wohne. Mach ich das jetzt? Ja, komm. Oder.
Sag doch einfach, du wohnst in Düsseldorf.
Ich sag mal so, 30 Sekunden Fußweg von mir eröffnet jetzt ein Fitnessstudio. Das ist doch der Traum von jedem Menschen, oder?
Ah, super.
Du stehst morgens auf um 7 Uhr und gehst einfach runter mit Schlappen.
Ja.
Soll ich dir mal was sagen, ey? Ich bin Familienvater. In 3 Minuten Entfernung von mir eröffnet bald ein Aldi. Das ist geil.
Also.
Das ist geil.
Ja, komm, dann kann der Penny nur 5 weg gewesen sein. Also.
Ja. Naja. Nee, ist er tatsächlich auch.
Kommen wir mal zu den spannenderen Dingen. Kommen wir mal zur schönsten Sache oder zur schönsten Nebensache der Welt. Habt ihr denn über die Weihnachtstage den Boxing Day, der ja nur so ein abgekappter Boxing Day war, dieses Jahr geschaut?
Ja. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es zwar medial verfolgt, also so bei Social Media und Co., aber ich habe nichts geguckt. Ja. Ein Kollege, ein Freund von mir, der war auf der Sky dort und hat auch viel berichtet. Aber es kickt mich einfach nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe echt vom Fußball einfach mal ein paar Tage so abgeschaltet, dass ich da auch nicht reingekommen bin.
Ja, gut. Haken wir das ab. Hat keiner von uns gesehen.
Ja. Ja. Aber
Manchester United schlägt Newcastle mit 1-0.
Genau. Und ich würde. Manchester United schlägt Newcastle. Ja. Aber ich würde fast trotzdem sagen, dass wir das Flutlichtgefühl der Woche heute
der
aus
Premier League widmen. Ich habe es aufgeschrieben.
Sehr gut.
Ich weiß
sehr
ja, worauf du hinaus
willst. Als hätten wir uns abgesprochen. Ja, wunderbar.
Sollen wir es direkt jetzt einblenden oder machen wir es später?
Ja.
Dann. Ah, fuck, ich muss halt ja nicht festhalten. Unser Flutlichtgefühl der Woche. Flutlichtgefühl der Woche. Der FC Liverpool, beziehungsweise genau genommen Florian Wirtz. Wir schauen uns an, wir haben es vorher nicht abgesprochen, aber wir wissen ganz genau, wie wir es meinen.
23 Spiele hat es gedauert.
Ja, er hat sein erstes Tor und das auch wohlverdient nach sehr viel Kritik und sehr viel Spott und Häme, sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland, endlich mal belohnt mit einem Tor und die gar nicht so schlechten Leistungen, auch wenn es oft in der Presse so schlecht geredet wird. Einfach absolut verdient und ich glaube, ein wunderschönes Gefühl, könnte wirklich so ein Knotenplatzer gewesen sein. Daher erfolgreich zum Sieg beigetragen, es war das 2-0, 2-1 ist es ausgegangen. Florian Wirtz, unser Flutlichtgefühl der Woche.
Ja, ich kann diese Häme ja überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde es auch ganz schrecklich und ich finde es auch absurd, wenn du den Fußballspielen siehst, auch in diesen selbst in diesen Spielen, wo er nicht getroffen hat, wo er keine Vorlage gegeben hat, wenn du nur mal seine Bewegung dir anschaust, seine Technik dir anschaust, und der ist da bisher auch einfach an Egos gescheitert, ne? Also ja. Die einfach den Ball nicht quergelegt haben oder einfach mit den Pässen nicht ordentlich was anfangen konnten. So, das wird dann immer. Ich finde ja diese englische Presse, ich kann da immer ein bisschen drüber schmunzeln. So, ich finde das manchmal ganz lustig. Aber das ist natürlich total absurd. Vor allem, wenn man Florian Wirtz an Toren misst, ist das natürlich auch völlig an der Realität vorbei. Also, ist für mich so das ist wirklich ein so fantastischer Fußballer. Das ist einer, für den schalte ich Spiele ein. Für den sage ich, ich schalte jetzt mal ein, weil ich den Fußballspielen sehen will.
Wichtige Frage direkt dazu, Mika. Bundesliga Konferenz oder Einzelspiel?
Auf jeden Fall Konferenz. Auf jeden Fall. Ich brauche Action. Wenn ich Bundesliga gucken kann, brauche ich Action.
Ja. Gut, lass mal so stehen. Danke.
Aber ich muss aber dazu sagen, die richtig geilen Spiele sind ja meistens dann auch Samstagabend. Also nur 16:30, glaube ich, ne? Oh ne,
noch 18:30.
Später? 18:30. 18, ja, genau. Also ja. Die legen das ja meistens dann ja auch so, dass dann Dortmund, Bayern oder so dann nicht auch in der Konferenz stattfindet, so dass man das auch einzeln gucken kann. Aber wenn ich dann Konferenz gucke, dann schon auf Action angelehnt, muss ich sagen.
Okay, ja. Macht ja nichts.
An deiner Reaktion merke ich. Das ist einzeln.
Ja, wir haben es hier schon mal lang und breit ausdiskutiert. Ich sage immer, wenn ich ein Fußballspiel mir anschaue, dann will ich das fühlen. Also ich muss so ein Spiel irgendwie fühlen und so Konferenz. Also es gibt auch Tage, da sage ich von den Spielen, da kannst du mir 3 Stunden lang zeigen, da fühle ich gar nichts. Mhm. Dann denke ich auch manchmal, okay, jetzt Konferenz wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber normalerweise finde ich es halt super interessant, wie sich so Spiele entwickeln. Und das kriegst du bei der Konferenz, kriegst du das halt nicht.
Ich weiß auch total, was du meinst. Also ich habe das zum Beispiel jetzt letztens gehabt bei Arsenal gegen Bayern. So, ne? Also das sind so Spiele, die musst du einzeln gucken. Das kannst du nicht in der Konferenz gucken. Dann hast du dann willst du keine Ahnung vom Fußball haben oder hast keine Ahnung und willst einfach nur wirklich Tore sehen. Das ist ja auch okay. Spricht ja nichts gegen. Ja. Aber wenn du dich wirklich für Fußball interessierst,
genau das. Ja.
Brauchst du dann auch schon dieses Einzelspiel. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, die meisten Samstag 15:30 Spiele, da ist jetzt sehr selten eins dabei, wo du sagst, boah, okay, das muss ich jetzt einzeln gucken. Das ist
Bayern hier, Dortmund.
Ja, aber das hast du ja nie, 15:30.
Ja, das stimmt. Also es gibt, für mich gibt es auch in der Bundesliga so ein paar Mannschaften, die ich spannend finde, einfach wie sie Fußball spielen. Stuttgart zum Beispiel finde ich total spannend. Leverkusen fand ich die letzten 2 Jahre sehr spannend. Aktuell habe ich die zu wenig gesehen, um zu sagen, ob mir das immer noch so gefällt. Ich fand das halt so extrem, was die teilweise gemacht haben. Gerade die Leverkusener, das war so nah an der Perfektion in ihrem Meisterjahr. Nicht nur, weil sie da flawless durchgegangen sind, sondern auch einfach, wenn du dir die Spiele angeguckt hast, wie die das Pressing gespielt haben. Und wenn du das dann mal jetzt mit anderen Mannschaften in der Liga vergleichst, da liegen ja Welten zwischen. Ne? Und Stuttgart, finde ich, der Sebastian Hoeneß, der entwickelt immer so spannende Ansätze. Ist da auch Early Adopter bei vielen Sachen. Und das finde ich dann auch echt immer sehr interessant.
Ja. Stimmt.
Also jetzt zum Beispiel dieses Pressing umgehen, indem du im Prinzip alles vorne überlagerst, ja, wo du 2 Spieler am eigenen 16er hast und 8 Spieler gefühlt am 16er des Gegners und dann lassen sich 2 wieder zurückfallen, um so ein Pressing zu überspielen. Ist total spannender Ansatz, wie ich finde. Und das haben die halt auch schon gemacht und adaptiert. Und das finde ich spannend. Also den schaue ich wirklich gerne zu. Aber es gibt auch einfach Spiele, die kann ich mir nicht angucken.
Okay. Ja. Ich glaube, bei uns ist das auch ein bisschen in der jüngeren Generation ein bisschen FOMO. Wir wollen von allem Action haben.
Ja. Ja.
Na gut, ihr seid ja 20 Jahre jünger als ich. Deswegen. Nee. Aber Mika, ey, jetzt haben wir genug drumherum geredet. Reden wir mal über dich. Ich fange mal direkt in Bocholt an.
Jo.
Weil eine gute Arbeitskollegin von mir, die Lisa de Reuter, die kommt nämlich aus Bocholt und ist riesiger erster FC Bocholt-Fan. Also bei jeder Gelegenheit steht die da am Platz und
ich pfeife direkt mal, ich komme aus Kleve.
Naja. Und dieses Dörfchen, oh, jetzt steigen mir alle Bocholter aufs Dach, aber auf dem Land ist das schon ganz interessant, wie sich da Bocholt entwickelt, ne? Also auch nach vorne entwickelt, oder möchtest du gar nicht so viel über Bocholt reden?
Doch, also ich hatte in Bocholt eine extrem lehrreiche und schöne Zeit. Also wenn ich an Bocholt zurückdenke, habe ich nur Positives eigentlich. Und ich finde es super, wie sich der Verein entwickelt hat. Also als ich da hingekommen bin, sind sie gerade aus der Oberliga aufgestiegen. Es war sehr schwierig, sich in der Regionalliga zu halten. Und es war natürlich auch ein Kader, der jetzt noch nicht ausgelegt war auf eine langwierige Regionalliga. Aber wie sich die da entwickelt haben, ist brutal. Ich war letztens auch noch ein Spiel gucken gegen Sportfreunde Siegen. Auch das Publikum, jetzt bauen sie da eine neue Tribüne hin, die leisten da schon richtig gute Arbeit und der Kader ist jetzt auch mal wirklich mal mindestens Regionalliga-Niveau. Ich würde sogar sagen, so eher so die Top 7 gehören sie eigentlich schon rein. Also da geht es wirklich steil bergauf und freut mich riesig, das zu sehen. Ja, weil ich das ja am Anfang so mitgekriegt habe.
Hat so ein Standort Chancen, höher zu spielen, dann wirklich als Regionalliga? Weil dieser Sprung Regionalliga, dritte Liga, der ist ja immens. Das ist ja nicht nur sportlichen Sprung, sondern vor allem auch finanziell einen Sprung, den ja manche Vereine auch abgelehnt haben, ne? Und gesagt haben, wir können uns die dritte Liga schlichtweg nicht leisten. Könntest du dir in Bocholt sowas vorstellen?
Ja, kann ich mir vorstellen, weil da gute Leute zusammenarbeiten und die haben schon Ahnung, wie das Geschäft funktioniert. Es sind jetzt keine Leute, die sagen, wir wollen jetzt auf ganz schnell in den nächsten 2 Jahren dritte Liga, dann zweite und keine Ahnung, sondern die sind da schon sehr realistisch und arbeiten mit Ruhe und Vertrauen. Ich kann mir da schon vorstellen, dass da in den nächsten Jahren sich was entwickeln kann, auf jeden Fall.
Und man muss ja auch dazu sagen, also ich glaube, der Sprung von der Oberliga in die Regionalliga finanziell, sich da zu halten, ist erstmal der schwierigere als von der Regionalliga in die dritte Liga.
Ja,
Und
das Schwierigste wird sein, für etwas kleinere Vereine sich in der dritten Liga dann wirklich zu etablieren. Ich glaube, das ist
genau.
noch ein bisschen schwieriger. Siehe jetzt zum Beispiel Havelse oder Schweinfurt, die bei uns in der Liga extreme Probleme haben, weil sie auch natürlich nicht das Budget haben wie die großen Clubs. Das ist
Ja.
dann.
Ich glaube auch in Bocholt, ne? Schöne Grüße an Schorchi, der leistet da, also Christopher Schorch, der leistet da sehr, sehr gute Arbeit, so wie man das
Ja.
so mitbekommt aus dem Umfeld.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja.
Das läuft schon gut.
Christopher Schorch war doch mal bei Real Madrid, ne?
Ja.
Ja.
Das muss ich mir immer mal wieder vergegenwärtigen, dass der aus Köln wurde der, glaube ich, von Madrid weggeholt, oder? Was, aus Köln?
Nee, ich glaube aus Berlin, von Hertha.
Oder von Hertha, kann auch
Und
sein.
danach ist er, glaube ich, zu
Habe ich
Köln.
mitbekommen, aber.
Ach ja, so rum war es, ja.
Ja.
Geil.
Ah ja, ne, und dann über den KFC Uerdingen zum Wuppertaler SV. Ja. Der klassische Weg, den man so geht.
Ja, Aufstieg. Mika, was war deine prägendste Station bisher? Also in deinem Seniorenbereich?
Im
Was würdest du sagen?
Seniorenbereich.
Ja.
Ja, ich kann oder ich muss 2 Stationen. Also ich muss das erste Jahr in Aachen und das eine Jahr in Bocholt muss ich muss, sind beide gleich.
Okay.
Beide total unterschiedlich. In Bocholt, da war ich dann 23. Ich war 3,5 Monate vereinslos vorher, und wusste mehr oder weniger, okay, ich habe jetzt hier in Bocholt nochmal die Chance, wirklich anzuklopfen und mit Leistung mich nochmal in den Vordergrund zu spielen. Und wenn es dann aber dann irgendwann mit Mitte 20 dann nicht funktioniert, dann muss ich mich auch irgendwie anders umgucken. So, ne? Und die Zeit habe ich genutzt, und hatte natürlich sehr gute Rückendeckung auch vom Verein. Und das war schon sehr prägend, muss ich sagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es meine letzte Chance war, ne, auf dem Profifußball, aber viel mehr Chancen hätte ich wahrscheinlich nicht bekommen. Und in Aachen das allererste Jahr, dann direkt aufzusteigen, ist natürlich genauso prägend. Von daher würde ich sagen, die sind so auf einer Stufe.
Du hast gerade gesagt, du warst vereinslos nach deiner Zeit auf Schalke. Wie war der Prozess dahin? Also,
Danke.
wie
Entschuldigung.
hat man dir das mitgeteilt? Wann war dir das klar? Und wie ist das abgelaufen, dass du dann in dem Sommer erstmal ohne Vertrag dastehst?
Ja, es hat sich gezogen, ne? Ich war ja Kapitän in dem Jahr,
Auf Schalke.
genau, auf Schalke in
Ja.
der U23, und hat man wahrscheinlich irgendwie gedacht, okay, ey, du bist 22 Jahre alt noch, bis Juni, bist Kapitän, hast viele Regionalligaspiele auf dem Buckel schon mit 22, da wird sich schon was finden. Ne, da wird schon wer kommen, eine Liga höher. Und ja, dann war es aber dann irgendwann April, dann war Mai, kam nichts, man hat auch ein paar Absagen gekriegt und Richtung Juni, Juli wurde es dann immer dünner. Ne? Die Kaderplanung waren ja eigentlich da schon durch bei Drittligisten. Da holst ja meistens nach Juli, kommen ja dann nur noch so Nachzügler, aber die Prioritäten 1 bis 3 sind meistens ja schon weg. Ja, und dann wurde mir langsam so klar, okay, Woran hat es dann am Ende gelegen? Und wenn ich so. Sandy, ja, ich weiß. Muss ich ehrlicherweise sagen, das ist auch an meiner Leistung zu 80, 85% gelegen haben muss. Ne? Die war solide, die war in Ordnung, die war aber nicht herausragend gut. Und früher habe ich halt gedacht, okay, du kommst auch irgendwie so in die dritte Liga, das wird schon. Ne? Aber dieser Step, da reinzukommen durch Leistung, der ist schwer. Ne? Und dafür musst du performen, Spiel für Spiel und das konstant. Und das habe ich nicht hingekriegt. Und deswegen kam auch kein Verein.
Wenn ich, warte, lass mich ganz kurz reingrätschen. Das ist ja, weil ich habe es ja auch irgendwo ein bisschen miterlebt, ne? Weil so, ich sag mal, kurz vorher die Zeit haben wir uns kennengelernt. Und das hast du jetzt nicht erwähnt. Man muss ja auch dazu sagen, dass du trotzdem bei Schalke auch Profiluft geschnuppert hast, ne? Also du warst mit in einem Wintertrainingslager, wenn ich mich richtig erinnere. Man hat Testspiele absolviert, du hast in einem Testspiel sogar noch getroffen bei den Profis, kann ich mich dran erinnern.
Unter
Ich
welchem
weiß
Trainer
gar
war
nicht, ne?
das?
Also, ja, welcher Trainer?
Bei den Profis?
Ja.
David Wagner.
Ja.
Das war ganz am Anfang, als ich zu Schalke gekommen bin. Da lief es unfassbar gut im ersten Jahr. Habe die Sommervorbereitung komplett mitgemacht, habe performt, ich war topfit. Und ich habe auch gemerkt, dass ich das Vertrauen kriege. Dass ich einfach jetzt Geduld haben muss. Ich muss gesund bleiben, Geduld haben, in der U23 bei den Spielen performen und im Training auf mich aufmerksam machen. Ja, aber dann hat Schalke, glaube ich, ich weiß nicht, ob das erste oder das zweite Spiel war in der Bundesliga, 8-0 bekommen, die Profis gegen Bayern.
Ja.
Und daraufhin wurde Wagner entlassen. Und dann war für mich auch erstmal die Tür wieder zu. Dann kamen, glaube ich, vier, fünf unterschiedliche Trainer in einem halben Jahr. Das war ein ganz verrücktes
Baum,
Teil.
Krämer.
Genau, Baum, Krämer. Da war noch einer.
War das nicht die
Ninic.
Großzeit?
Ja,
Ja.
genau, groß war da auch.
Massimo Schipp.
Und das war für mich
Schöne Grüße
natürlich
an
dann
Schöpfi.
extrem schwer, weil die erstmal mit dem Profikader gearbeitet haben und jetzt nicht irgendwie auf der Suche nach Talenten waren. Und ja, dann ging es leider erstmal in die U23.
Aber
Ja.
trotzdem hast du ja auch im letzten U23-Jahr so ein bisschen noch mit schnuppern dürfen, ne? Also hast Testspiele mitgespielt und so. Und da rechnet man ja dann vielleicht trotzdem auch, okay, ne, ein gutes Spiel, gute Leistung im Training, vielleicht klappt es ja auch hier. Und es muss gar nicht irgendwie ein Drittliges sein, ne?
Ja,
Vor allem
das,
als Kapitän in der U23.
aber in dem Jahr sind die ja auch aufgestiegen, wieder in die Bundesliga. Und wenn man ehrlich ist, ja, ich habe bei den Profis ab und zu trainiert, aber das war eher so ein Platzhalter-Ding, weißt du? Die haben einen gebraucht. Und dann war ich dann da. So, aber das war jetzt nicht, die haben mich jetzt nicht hochgezogen, auch wenn sie genug Spieler hatten, um zu sagen, wir wollen ihn jetzt sehen, du bist ein Talent, den wir fördern. Es war dann, der Zug war abgefahren. Das Ding war durch. Das hat man dann irgendwann gemerkt.
Gegen Simon Terodde verteidigt im Training, oder?
Ja, Terodde, oh, wer war denn da noch?
Polter? Nee, war der schon da?
Nee, Holter war, glaube ich, noch nicht da. Ja, Terodde auf jeden Fall, ja. Ja.
Aber was ich mir jetzt gefragt habe, ist, wenn du sogar Kapitän warst auf Schalke, habe ich richtig verstanden, ne? Du warst Kapitän, und trotzdem lassen sie dich gehen. Also, man lässt ja keinen Spieler Kapitän sein, dem man nicht grundsätzlich vertraut und von dem man was hält. Warum ging es dann zu Ende?
Weil ich aus der U-Regel rausgekommen bin.
Ah, okay.
Und
Ja.
ja, ich hatte ein super Verhältnis auch mit dem Trainer. Jakob Fimpel war dann mein Trainer. Thorsten Fröhling war der Trainer davor, mit dem habe ich auch ein super Verhältnis gehabt. Das war nicht das Problem. Aber ich kam aus der U-Regel raus. Wir hatten schon drei gestandene über 23 Spieler, die auch noch Vertrag hatten. Und dann war da in der U23 Schluss. Und
Ja, okay.
wo wir sind in die Bundesliga aufgestiegen, da ging nichts mehr. Das war leider durch.
Und trotzdem ist es dann schwer, auf dem Transfermarkt unterzukommen, obwohl man dann auch mit Schalke zum Beispiel echt einen, ja, was vorweisen kann.
Ja, der Lebenslauf war gut, ne? Davor auch Gladbach, Düsseldorf, hört sich alles gut an. Aber am Ende zählt schon deine Leistung, ne? Und ich habe das Gefühl, es war nochmal zu meiner Zeit, das soll jetzt keine Ausrede sein oder so. Ich habe das Gefühl, in die dritte Liga vor 4, 5 Jahren reinzukommen, war einfacher als jetzt. Etwas schwieriger als jetzt.
Schwieriger, so. Ja.
Genau, viel schwieriger.
Ist, bei, ist in allen, das kannst du auf alle Ligen ummünzen.
So, ja,
warum?
Ich sehe es in der dritten. Keine Ahnung, also ich sehe teilweise Spieler nicht, ich will nicht sagen, dass die schlecht sind oder so, ne? Aber die haben jetzt noch nicht so viel vorzuweisen, wo ich sage, okay, der muss in die dritte Liga. So, und der hat dann auch die Qualität, das zu beweisen. Ne?
Ich habe eine Theorie. Ich glaube, das hat sehr viel mit dem Corona-Jahr zu tun gehabt oder mit den beiden Corona-Jahren. Gerade was aus der Jugend rauskam, sag ich mal. Ne? Also du hattest ja in den 2020, 2021 hattest du quasi keine U19. Die haben ja, die konnten nicht spielen, die konnten nichts machen. Mhm. Und das zieht sich ja dann auf alle Jahrgänge, die danach folgen und in die Seniorenbereiche gehen, zieht sich das durch. Und ich glaube, da ist ein riesen Gap in der Entwicklung gewesen, was es irgendwie ja leichter gemacht hat, ich will das nicht irgendwie schmälern anderen gegenüber, ne? Aber was es zumindest ein bisschen einfacher gemacht hat, den Sprung irgendwie zu schaffen und die Qualität in den Ligen auch einfach so ein bisschen gemindert hat. Das merkst du auch bei uns in der Oberliga, das merkst du in der Regionalliga, das merkst du in der dritten Liga. Zweite Liga, Bundesliga kann ich nicht beurteilen, aber das ist so meine Theorie, dass das einen großen Teil dazu beigetragen hat, diese Entwicklungslücke.
Ja.
Spannend.
Ich habe auch nur das Gefühl, jetzt wirklich auch ohne irgendwelche Spieler zu schmälern, also wie du schon sagst, Santi, aber das, also meine Leistung hat am Ende dann einfach auch nicht gereicht, so in dem letzten Jahr. Muss man ehrlicherweise sagen, hat nicht gereicht. Es war zu viele Schwankungen. Klar, ich hatte mal 2, 3 Top-Spiele. Ich hatte aber auch ganz viele Spiele, wo ich nur okay war, wo man dann auch gesehen hat, ja, dritte Liga. Und ich war dann auch schon 23, ich war dann kein 18-Jähriger mehr. So,
ja.
Hat dann einfach nicht gereicht.
Woran merkt man das oder hinterfragst du dich dann auch selber und sagst, hey, warum läuft es gerade nicht so? Wie selbstreflexiv ist man da als ja schon gestandener Spieler?
Boah, meinst du jetzt dann, als ich so dann.
Ja, also wo du sagst, du hättest Schwankungen in den Leistungen gehabt, warum, also hinterfragst du dich dann komplett und sagst, Moment, wieso kann ich jetzt nicht konstant auf einem Niveau hier abliefern?
Früher gar nicht, um ehrlich zu sein. Also bei Schalke. Habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Mittlerweile, aber nachdem ich dann aus dieser Vereinslosigkeit kam, schon. So, ne? Und das ist, bei mir ist es eine Kopfsache. So, ich muss mich einfach vernünftig vorbereiten, ich muss mit dem Kopf klar sein. Natürlich
vorbereiten auf ein Spiel oder generell?
Schon generell, aber auf jeden Fall so, der Fokus sollte schon aufs Spiel liegen. Und das fängt dann nicht erst, wenn wir um 14 Uhr spielen, um 12 Uhr an am Samstag, sondern das fängt halt auch schon dann so Richtung Ende der Woche, Donnerstag, Freitag, dass man sich da vorbereitet, wer kommt, wer sind auch deine Gegenspieler, so Kleinigkeiten, ne, wo du weißt, okay,
ja, das finde ich super spannend. Ja, erzähl mal, also mach das mal einfach konkret. Also ihr spielt ein Spiel, wie sieht dann so ein Donnerstag, oder sagen wir Samstag, 14 Uhr, wie sieht dann so ein Donnerstag, Freitag bei dir aus? Also mal ganz konkret, schaust du dir echt den Kader an, holst du dir Infos auch von den Trainern, holst du dir die selber?
Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Heimspiel haben, Donnerstag vormittags Training, freitags vormittags Abschlusstraining und wenn es dann, sagen wir jetzt mal, 18:60 ist oder so. Ne? Mhm. Und dann weiß ich ja auch, wer so auf mich zukommt. Letztes Jahr zum Beispiel jetzt mit dem Hopsch oder so, ne? Da weißt du ja, was das für ein Spielertyp ist. Ist es eher ein Mannspieler, ist es ein schneller Spieler? Bei solchen Spielern oder vor allem bei Stürmern finde ich es ganz wichtig zu wissen, was das für ein Fuß ist. Ne? Wenn du in eine 1-gegen-1-Situation kommst, was ist ein starker Fuß?
Ja.
Ne? Weil so eine Finte, wenn er so eine Finte macht, wenn du weißt, wo sein starker Fuß ist, kannst du auch irgendwie dann auch wissen, ist das jetzt eine Finte, um auf seinen Starken zu kommen, oder ist es eine Finte, um dich zu verarschen? So, ne, das ist schon so, wo ich sage, wenn man das einfach nur im Hinterkopf hat, das sind so ganz Kleinigkeiten, die kann man leichter fragen oder auch selber dann sehen, die sind schon wichtig für mich, und da frage ich dann auch nach, so, klar. Das ist schon, wo ich sage, als Verteidiger sollte man das schon wissen. Am Ende musst du dann auf dem Feld die Entscheidung treffen. Und wenn er so eine gute Finte macht, dass du trotzdem auch reinbellst, dann ist das so. Aber so eine kleine Vorbereitung ist wichtig. Gut essen, viel schlafen, viel trinken. So Sachen, die du einfach machen musst als Profispieler.
Hast du noch irgendein Ritual, was du für dich machst, um fokussiert zu sein?
Darf man hier Marken sagen, Werbung?
Ich weiß ja, nicht. Klar. Ja.
Sag, was du willst.
Sag, was du willst.
Ich trinke zum Beispiel vor jedem Spiel Red Bull.
Ihr dürft uns ab sofort bezahlen, Red Bull.
Red Bull Juneberry vor jedem Spiel. Ich habe angefangen mit Kaffee, habe ich aber überhaupt nicht vertragen. Hatte nach dem Spiel auch immer so extreme Bauchschmerzen. Und ich brauche irgendwie noch so einen Energiekick vorm Spiel. Ich brauche noch irgendwie so eine Flüssigkeit, die mir nochmal extra einen Push gibt. Und da trinke ich dann so einen Red Bull.
Ja, spannend. Ja.
Ja, die einen trinken Red Bull. Kurze Anekdote an der Seite dabei. Ich hatte mal einen in der Mannschaft, der hat sich einfach komplett nackt mit Wärmesalbe eingeschmiert. Das war sein Energiekick.
Davon habe ich auch einen aus der Mannschaft.
Gibt's?
Nils Winter, grüße ihn drauf.
Wem ist so Pferdecreme oder mit dieser?
Ja, es gibt so verschiedene Stufen auch von der Wärmesalbe. Ne? Ja, die sind ganz kranken und der hat sich einfach komplett nackt wirklich überall damit eingerieben und dann ist er aufs Feld gegangen.
Überall.
Überall. Wirklich überall. Ja.
Ihr seid irre, ihr Fußballer, ey, das ist der Wahnsinn.
Aber was würdest du sagen? Was hat sich so vom Mindset her auch verändert? Ne? Also klar, Ritual, Red Bull, Kopf ist ein bisschen anders geworden. So als man dann realisiert hat, okay, Schalke, da geht es nicht weiter, man ist erstmal vereinslos, dann kommt Bocholt. Ich würde ja sagen, da hat sich das Mindset dann schon irgendwie um 180 Grad gewandelt. Kannst du das irgendwie so konkret beschreiben, was sich so angepasst hat, was sich so geändert hat?
Ja, mein das Größte vom Mindset war eigentlich, dass ich weiß, ich muss jetzt jeden Spieltag performen. Es gibt keine Ausreden mehr, es gibt keine einzelnen Spiele mehr, wo ich jetzt mal ein paar Prozent weniger mache. Ich weiß, dass ich dazu in der Lage bin, in der Regionalliga jedes Spiel zu performen und das werde ich jetzt jeden Spieltag machen. So, das war das Größte, was ich in meinem Kopf hatte. So, und das habe ich komplett durchgezogen, es hat sehr gut funktioniert und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich das in Bocholt schaffe, dann schaffe ich das auch nach. Und dann schaffe ich das nicht nur in der Regionalliga, dann schaffe ich es auch in der dritten Liga. Und so bin ich dann halt so Saison für Saison einfach durchgegangen. Das war wirklich der größte Sprung.
Aber das ist ja eine Sache, sich das zu sagen. Wie setzt man das um? Also hast du irgendwelche, ja, also mal angefangen, ne? Ich weiß, also das ist ein bisschen unfair, ne, weil wir uns privat so kennen, aber ich weiß, dass du sehr viel privat auch investiert hast in deinen Körper.
Ja. Wie setzt man das um? Ganz schwierig zu sagen. Es gibt Leute.
Hattest du sportpsychologische Unterstützung oder hast du das selbst mit dir ausgemacht?
Ich habe das selbst mit mir ausgemacht. Ich habe mit mir gesagt, ey, was gehört jetzt dazu, dass ich jedes Spiel bestmöglich performe? Und das ist Konzentration. Konzentration in allem, was du machst und Entscheidungen treffen. Egal, ob es die richtige oder die falsche ist, aber triff eine. Und wenn du zum Beispiel am Ball bist und du Zeitdruck hast und nicht weißt, ob der Pass jetzt geht oder nicht, ob die Lücke noch auf ist, wenn ich den spiele oder nicht, dann schieß ihn lang. Dann schieß ihn lang. Ne? Aber lieber sehen das die Zuschauer und die Scouts und der Verein, dass du den Ball konsequent nach vorne schießt, anstatt du mit ein paar Zweifel den Pass, versuchst in die Lücke zu spielen und der geht in den Fuß vom Stürmer und die laufen auf eine Überzahlsituation. Also das ist dann lieber den Ball konsequent lang. So. Aber mach's mit Überzeugung und Konzentration in allem, was du machst. So, das war so, wo ich sage, das war das größte, das Wichtigste, was ich mir selber gesagt habe.
Stell dir vor, du hättest mit 18, 19 eine Unterstützung gehabt, wo dir jemand genau dieses Mindset schon damals vermittelt hätte. Wo könntest du jetzt sein? Wo könntest du jetzt stehen? Was glaubst du?
Puh. Boah. Ich sag mal, ich würde sagen, ich wäre auf jeden Fall etablierter Zweitligaspieler und würde jetzt irgendwann die Bundesliga angreifen. Das würde ich sagen. Also.
Weil das, ich finde das super interessant, weil ich habe halt wirklich, ich merke halt ganz krass, wenn ich mich jetzt auch so mit Fußballern unterhalte und wenn ich mir Karrieren anschaue, wie, und das kommt hier bei uns im Podcast eigentlich bei jedem Gespräch raus bisher, also zumindest gerade bei denen, die Unterklassiker geblieben sind, und damit ist das natürlich immer, sind das immer noch Top-Spieler, aber halt, ne, erste, zweite, dritte Liga macht dann schon irgendwo einen Unterschied.
Oder auch Spieler, die einen Umweg gegangen sind.
So. Oder die einen Umweg gegangen sind, die dann halt genauso wie du so einen Trigger brauchten eigentlich, wie eine Vereinslosigkeit oder eine Vertragslosigkeit. Finde ich super interessant, dass halt 90% beim Fußball einfach Psychologie ist. Ne? Wenn man auf dem Niveau Fußball spielen kann wie ihr. Ja. Das ist einfach, das auch so Mannschaften funktionieren ja, das ist 90% Psychologie. Wenn du einen Erstligakader zusammen hast und du kriegst die irgendwie dazu, komplett zu funktionieren, alle, so wie Stuttgart, ne, als die Vizemeister geworden sind. Ja, die sind im Jahr vorher fast abgestiegen. Die waren in der Relegation. Ja, und das finde ich halt so faszinierend, wie viel Psychologie einfach ausmacht, auch auf Leistung. Und deswegen hatte ich einmal gefragt, ob du dich auch mit einem Sportpsychologen damals mal auseinandergesetzt hast, weil ich glaube halt echt, dass das, obwohl das seit Jahren echt ein Thema ist und eigentlich auch alle Vereine, zumindest in der ersten Liga, sportpsychologische Unterstützung anbieten, wird das meiner Meinung nach immer noch ein bisschen zu wenig beachtet.
Ja, das wird auch nur so ganz, ganz oberflächlich gemacht. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Diese sportpsychologischen Sachen, die werden in der Öffentlichkeit immer sehr groß an die Glocke gehängt. Ich glaube aber intern ist das sehr, sehr wenig genutzt. Also nicht so genutzt, wie es genutzt werden sollte. Ja, ja. Es ist nicht etabliert. Es könnte deutlich etablierter sein. Mhm. Ob das dann wirklich ein ausgebildeter Psychologe sein muss oder ob das auch ein Coach sein kann, da scheiden sich dann ja auch die Geister. Und ich glaube, da tun sich viele Vereine sehr schwer zu sagen, okay, wir wollen nichts, was irgendwie wissenschaftlich nicht anerkannt ist. Aber Psyche ist nicht immer nur Wissenschaft und ich glaube, da könntest du noch deutlich, deutlich mehr machen als bislang schon. Das geht in die richtige Richtung, aber also Mika, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das ist noch nicht so etabliert, dass man sagt, okay, da hat jeder wirklich die Kapazität oder auch wirklich den Anlaufpunkt, um sich so eine, ich sag einfach mal Hilfe zur Seite zu nehmen.
Ja, es sieht aber auch dann noch, also ich hatte das auf Schalke, hatte ich das eine Saison, habe ich das genutzt, aber auch jetzt nicht sehr, sehr tiefgründig, ne, auch eher so oberflächlich. Es liegt aber auch am Spieler, ne? Wenn ein Spieler darauf keine Lust hat, dann macht man es einfach nicht. Also die Vereine können nur, die können nicht mehr machen als anbieten, ne? Ob es dann man nutzt, ist Spieler überlassen.
Ja, aber das ist auch so ein Ding, ne, wenn du das. Mal angenommen, du hättest das von der U12 an irgendwie mitbekommen oder sagen wir ab der U15. Man sagt dir, okay, guck mal, du gehst nach dem Training einmal die Woche, unterhältst du dich mit jemandem, der erklärt dir, wie das funktioniert, sich zu fokussieren, sich mental auf ein Spiel vorzubereiten und so weiter und so fort. Wenn du das von Anfang an irgendwie etablierst und mitnimmst, dann ist das ja auch irgendwann im Erwachsenenalter etabliert und ich glaube, dann wird das auch viel besser angenommen, als es jetzt so angenommen wird. Und dann, da fängt das Ganze ja irgendwo an.
Ja, ja, aber checken die 12-Jährigen das? Die wollen doch eigentlich nur kicken.
Ja, aber also wir hatten vorhin eine Routine. Zweimal die Woche beim Training und auf einmal fühlt sich das an, als wäre das so normal.
Man kann ja auch so ein Angebot sehr unterschwellig machen. Ne? Also gerade wenn du so 12, 13, 14 bist, da kannst du ja denen auch noch Botschaften vermitteln, die auf einer ganz anderen Ebene wahrnehmen. Ne? Also da gehst du dann wahrscheinlich nicht hin und sagst ihm so, du musst jetzt dein Mindset da und dahin drehen, sondern einfach so Prioritäten abchecken, ne? Weil das ist ja dann auch so ein Alter, so 13, 14, 15, da willst du entweder nur kicken oder du willst halt nur was anderes machen. Und da musst du dich dann halt im Zweifelsfall entscheiden. Ne? Und wenn du da dann in dem Alter schon so eine Richtung kriegst,
und ich kann mir schon vorstellen,
dass er. Das kommt dann immer erst später. Aber ich glaube auch, dass so die absoluten Top-Athleten, Top-Stars, also in anderen Sportarten ist das ja viel, viel etablierter auch. Ne? Also Tennis zum Beispiel. Klar, da hast du natürlich auch eine ganz andere Situation als Einzelsportler. Musst du ja mit ganz anderem Druck, weil der ganze Druck lastet ja auf dir. Es gibt ja niemanden, dem du dann hinterher die Schuld geben könntest. Sondern der Druck lastet ja auf dir. Ne? So, ich finde da immer das Beispiel für Roger Federer total faszinierend. Der war ja früher voll der Rüpel. Das wissen die meisten gar nicht. Der hat richtig Schläger zerkloppt und war richtig scheiße auf dem Platz, bis der dann sein Mindset umgestellt hat. Ne? Und jetzt könnte ich mir, wenn ich an Roger Federer denke, dann würde ich niemals daran denken, dass einer den Schläger zerkloppt. Ne? Nee. Und das finde ich total faszinierend. Also auch so Psychologie im Fußball. Deswegen auch bei dir finde ich es super spannend, dass du dann aus so einem Tief der Vertragslosigkeit über Bocholt jetzt ein Spieler bist, wo der Kicker jetzt, glaube ich, geschrieben hat, das ist der Lichtblick für die Kabine. Mika Hanratz kommt zurück. Naja, das ist schon ein krasser eine Wertschätzung, dann auch eine mediale Wertschätzung, wenn selbst die sagen, hey, das ist für Aachen ganz wichtig, dass dieser Spieler zurückkommt.
Ja, vorhin auch noch gelesen, da kommen wir gleich noch zu, aber der Mats Hummels der dritten Liga. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass du deutlich schneller bist.
Schneller, ja, aber was macht der Außenrist?
Boah, Mats Hummels der dritten Liga. Also ich würde mal behaupten, dass Mats Hummels auch auf die dritte Liga abgebrochen, um ein deutlich besseres, also jetzt auf jeden Fall ein besseres Aufbauspieler als ich.
Ja. Boah, hast du ein Spiel diese Saison gemacht?
Diese Saison?
Ja.
Nee. Kein Spiel. Nee.
Gar nichts. Die Saison, ja. Also diese Saison noch nichts.
Ganz ehrlich, aber dann letzte Saison, wie viele Drittligaspiele hattest du, wie viele hatte Mats Hummels? Ja. So.
Ja, das ist.
Aber wie schaut's denn aus in Aachen? Also mal unabhängig von der Verletzung und so. Wir haben ganz am Anfang über einen Aufstieg gesprochen. Was das für ein? Ich habe mir vorhin auch nochmal die Bilder angeguckt, ne? Als sie den Platz gestürmt haben und so in Aachen. Das müssen ja Gefühle gewesen sein. Das erlebt man vielleicht nicht so häufig, ne? Aber wie ist es so drumherum? Wie ist es generell? Vor allem auch, wie bist du so? Du bist ja sehr schnell Kapitän geworden unter wir kennen uns sicher, ich sag mal Heini. Bucky. was ja schon eine Ehre ist, bei so einem Traditionsverein dann irgendwie auch mitten in der Saison, im Laufe der Saison Kapitän zu werden. Erzähl gerne da mal ein bisschen.
Ja, also war natürlich eine Riesenehre, als ich dann im Winter zum Kapitän gemacht worden bin, quasi vom Trainer. Und ich wollte es natürlich dann auch zeigen, dass es die richtige Entscheidung war, auf mich zu setzen. Und hatte natürlich auch ein sehr gut, also wir hatten eine sehr intakte Mannschaft, ne? Sie haben es sehr, sehr positiv aufgenommen. Ich bin aber auch dann keiner, der dann sagt, ich bin jetzt der Kapitän und es wird jetzt hier gesagt, es wird gemacht, was ich sage. So, ne? Zum Beispiel, ich habe jetzt ein Sasa Strujic in meiner Mannschaft, ein Benderbex Saban, der Bex hat 350 oder mehr Drittligaspiele, ne, also, und ist 30 Jahre alt oder so, in den Dreh. Was soll ich denen denn sagen? So, ne, dem will ich auch gar nichts sagen, sondern ich nehme ihn lieber an meine Seite und wir helfen uns gegenseitig, ne, und ich hole mir einen Rat und er macht mal eine Ansage, wenn es in der Situation einfach besser ist, dass er was sagt. Deswegen ist das Zusammenspiel einfach gut. Und natürlich, wenn ich jetzt auch gesund bin, versuche ich dann auch wieder so die Aufgabe anzunehmen und oder werde die Aufgabe annehmen, aber auch mit Hilfe der anderen Jungs, die einfach Erfahrung haben. Ich finde das immer ganz wichtig, so als Team zu arbeiten. Auch als Führungsperson. Ne? Du hast nicht umsonst einen Mannschaftsrat. Der ist nicht einfach nur da, ne? Nur damit du einen hast, sondern du musst den auch nutzen und du musst dich austauschen, du musst diskutieren, du kannst auch mal anderer Meinung sein. Natürlich bin ich am Ende vielleicht auch der dann entscheidet, was wir machen, ja, aber in Kombination mit den anderen Meinungen auch einfach. Deswegen passt das alles. Also ich bin sehr, sehr froh, ja, glücklich.
Wie ist sonst so die Stimmung in Aachen? Also mal aktuell, glaube ich, nicht ganz so geil, ne? Aber kommen wir gleich auch nochmal zu. Mhm. Wie ist es so in der Stadt? Also du bist hingezogen, du lebst da und Aachen ist ein Traditionsverein, ne? Ich glaube, ihr habt ja regelmäßig die Hütte voll für Drittliga-Verhältnisse. Wenn du rausgehst, so auf der Straße, wie ist das? Merkt man das in Aachen?
Ab und zu. Also es ist echt human. Echt ganz entspannt. Manchmal merke ich, dass mich eine Person erkennt und dann auch eigentlich ein Foto oder so haben möchte, aber sich dann nicht traut zu fragen. So, ich bin nie einer, der irgendwie sagen würde, nee, ich habe jetzt keine Zeit oder so. Selbst wenn ich im Zeitdruck bin, würde ich Selfie dauert 5 Sekunden. Also bitte. Ne, Das ist ganz entspannt, muss ich sagen. Das geht echt klar und sind auch alle immer sehr freundlich, sehr höflich. Respekt auch, ist auch voll da. Das ist easy.
Durchsage an alle Alemannia Aachen-Fans. Ab sofort, wenn ihr Mika Hanratz auf der Straße erkennt, fragt ihn nach einem Foto. Vielen Dank.
Gut. Ich hatte schon mal eine Situation, da bin ich so gerade aus dem Rewe raus und dann kam mir, lass den 18, 19 gewesen sein oder so, kam mir entgegen und ist stehen geblieben. Und ich auch, weil wir Augenkontakt hatten. Und er hat dann so Anzeichen gemacht, so dass er mich erkannt hat. Und dann hat er aber nichts mehr gesagt. Und hat dann gesagt, hi, und ist dann weitergegangen. Und ich dann so, hi, zurück, und bin auch weitergegangen. Dann habe ich so gemerkt, so, ey, du musst nur ein Wort sagen und wir können direkt, aber ich komme halt dann auch nicht hin und sage, ey, willst du ein Foto? Das mache ich auch nicht. Das
ist so, ja, sagt, oh, nee. Ich bin Gladbach-Fan.
Ja, hör mal, willst du ein Foto? Wer bist du überhaupt?
So, deswegen, also ich bin da keiner, der irgendwie niemals irgendwas sagen würde.
Deswegen. Mit was für einer Erwartung kommst du zurück in die Mannschaft? Also als ehemaliger Stammspieler, mit welchem Anspruch kommt man dann zurück?
Boah, also ich möchte erstmal noch ein paar Jungs kennenlernen. Ich habe ja auch 3, 4, 5 Jungs gar nicht mal so richtig kennengelernt, weil die gekommen sind, als ich dann schon verletzt war und in der Reha war. Und dann man sich jetzt so im Laufe der Hinrunde sich so ausgetauscht hat, mal so 1, 2 Sätze. Ich kenne die Jungs noch gar nicht so richtig. So, und das habe ich mir auch vorgenommen, die einfach mal kennenzulernen, mit denen zu quatschen. Wie sind die so drauf? Wie ticken die? Was brauchen die? Und dann werden wir einfach ab Tag 1 daran arbeiten, dass jeder versteht, in welcher Situation wir sind. So, und jeder muss mitziehen. So, und da gibt's kein Aber und da gibt's keine Kompromisse, sondern wir zusammen können das schaffen, wieder so einen positiven Vibe hier reinzukriegen und auch Punkte einzufahren und uns aus diesem Keller da zu entfernen. Dazu sind wir qualitativ in der Lage und das muss jeder verstehen. Das wird so die Aufgabe von mir und von den 2 anderen erfahrenen Spielern einfach sein.
Was hast du denn für dich? An den Klassenerhalt?
Was?
Ja, mach du erst, Jesko.
Ja, aber hast du denn für dich irgendwie so eine Deadline, wo du sagst, pass auf, ich war jetzt fast 6 Monate ungefähr, ne? Raus. 6 Monate raus. Ich gebe mir jetzt einen Monat, dann muss ich aber wieder A auf Niveau sein und B auch meine Spiele bekommen. Oder denkt man über sowas in dem Moment gar nicht nach, sondern wartet da ab?
Ich warte ab. Ich habe mir vorgenommen, von Woche zu Woche zu schauen, wie es meinem Körper geht. Ich steige jetzt das erste Mal jetzt am 2.1. ein, was so auf Platz angeht, auf dem Platz mit Ball trainieren. Mein Oberschenkel ist auch noch nicht so stark wie der linke. Da muss man auch gucken, dass das Defizit einfach noch parallel noch sich verringert. Dann gucke ich von Woche zu Woche, aber lange will ich auch nicht mehr warten. So ist es. Also es muss schon Sinn machen. Zu früh einsteigen wäre maximal doof für beide Parteien. Das bringt gar nichts. Dann lieber 1, 2 Wochen noch warten, aber das schaut man einfach im Laufe des Januars, wie es sich entwickelt.
Wie war der Austausch mit dem Trainer? Mit dem neuen Trainer?
Gut, wir haben 2, 3 Telefonate gehabt, die wirklich positiv waren, wo auch beiden irgendwie auch dann klar geworden ist, dass wir, was die Einstellung und die Tugenden angeht, die man einfach benötigt, dass die einfach da sein müssen. Und am Ende haben wir jetzt ja knapp 2 Wochen Zeit, daran zu arbeiten, dass das jeder versteht. Und dann schauen wir mal, wie es sich dann, oder schauen wir mal, was wird. Ja,
so. Das hatte ich gerade gefragt. Heißt, du glaubst auch an den Klassenerhalt, oder?
Ja, klar. Also, da wir sind in der Lage, den Klassenerhalt zu holen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, in der dritten Liga, da bin ich einfach, klar, du brauchst Qualität, auch spielerisch. Ja, du musst dir auch Chancen erspielen. Absolut. Aber vor allem muss der Wille da sein, jeden Angriff zu verteidigen. Vom Stürmer bis zum Torwart. Und Schalke hat wie viel? 8 Gegentore die Saison?
Irgendwie sowas.
Und die haben ja auch so ein Motto, ne? Defend Until the End oder so.
Mhm.
Ne?
Ja, ja.
Und das ist so ein Motto, das passt perfekt, weil bis zum Ende jeden Angriff zu verteidigen, damit kommst du in der dritten Liga einfach unfassbar weit. Und alles andere entwickelt sich dann, wenn du dann so ein Selbstbewusstsein hast, wenn du mal so 3-4 Spiele, nur 2 Gegentore oder keins kassiert hast und dann auch mal so 2-3 Siege in Folge geholt hast, dann kommt das mit dem Ball, kommt von alleine. So, aber du musst verstehen, dass in der dritten Liga die Defensive einfach das A und O ist. Das ist einfach Fakt. So, und dafür musst du halt arbeiten. Und das hat nichts mit schönen Spielen zu tun.
Und man muss auch mal ehrlich sein, in der dritten Liga trennen euch auf Platz 17 vom dritten nur 13 Punkte.
Ja.
Ja. Und ihr startet jetzt in den 20. Spieltag.
Ja.
Das sind nur 3, also ich will jetzt nicht sagen, ihr habt noch eine Chance aufzusteigen, ne? Aber da siehst du mal, wie absurd eng das ist. Ne? Also das ist ja, also nach 19 Spieltagen nur 13 Punkte, das ist ja unglaublich.
Du kannst mit einem, wenn du mit einem Flow aus der Winterpause kommst und deine 3-4 Spiele am Stück holst, da hast du mit dem Abstieg auf einmal gar nichts mehr zu tun.
Ja.
Obwohl du auf dem Abstiegsplatz überwintert hast. Ne? Also es kann extrem schnell gehen. So irgendwann so Richtung April, würde ich sagen, trennt sich dann schon die Spreu vom Weizen irgendwann. Aber bis dahin musst du halt dann auch da unten raus sein. So, ne? Das sollte schon das Ziel sein.
Das wird. Ich habe gerade geschaut, parallel 6.2. Jesko. Kannst du hier schon mal eintragen.
6.2. Ja. Mhm. Was nach?
Württemberg.
O-R-W-E.
Ah ja, okay. Ich war ja in Essen. Ich habe tatsächlich Essen gegen Ulm gesehen. Gutes Spiel. Interessantes Spiel. Und bin ich gespannt.
Ich glaub, 6er in Aachen 2. auch nochmal sehr geil. Ja, in Aachen.
6.2. Was war da?
Ja, genau. Ich check das. Du jetzt weiter am 6.2. Hör mir auf.
Ja, doch. Ich muss ja immer mit den BVB-Spielen muss ich ja immer so ein bisschen, ein bisschen planen.
Wer ist BVB gegen RWE und Alemannia?
Ja, das stimmt.
Komm mal.
Kannst du auch.
Ja,
machen wir. Eingeladen.
So, jetzt stelle ich mal eine Standardfrage, die ich allen Profis hier gestellt habe. Wer war der beste Fußballer, mit dem du zusammengespielt hast bisher?
Und jedes Mal nimmst du uns die Fragen vorweg. Wir haben nur noch, aber mach, dann lassen wir die weg gleich.
Die, ja, Mist. Der Rest, ne?
Auf all time.
Auf all time mit zusammengespielt, ja. Kai Havertz.
Oder trainiert, Kai Havertz, ja.
Wo habt ihr zusammengespielt?
Nationalmannschaft.
Ja. Was hat ihn so unterschieden von den anderen?
Ja, er hatte gar keinen Puls am Ball. Der hat Situationen aufgelöst. Da war gar keine Situation. Der hat schon 2-3 Schritte weiter gedacht. Es war unkörperlich auch. Brutal. Der war schlaksig groß, aber schnell, stabil im Körper, auch mit 16, 17 schon. Das war schon mal eine andere Liga. Hat man schon erkannt. So, also wir waren bei der U17 EM. Und da hast du gesehen, es werden ein paar Profis, ja, aber wenn einer hier irgendwas richtig Krankes erreicht, dann ist es er.
Hi, Havertz.
Ja.
Auch so ein Spieler gewesen, wo ich früher für Fernseher eingeschaltet habe, bei Leverkusen. Leverkusen hat ja echt regelmäßig solche Spieler gehabt, angefangen mit Brandt, dann eigentlich Havertz, der den ja nahtlos abgelöst hat, beziehungsweise auch noch parallel gespielt haben. Dann wird's, das sind schon wahnsinnig, wahnsinnige Talente, die da rausgeholt haben.
Groß war ja auch ausgeliehen, da war er auch richtig gut drauf in Leverkusen.
Ja, das stimmt. Da war er noch in so einer offensiveren Rolle. Ne? Ja, also so, er ist ja dann eigentlich eine Position so ein bisschen nach hinten gegangen. Der war ja da fast, unter Heinkes war das damals, ne? Hat er fast linker Flügel gespielt, glaube ich, oder so. Ja, auch war, boah.
Fällt dir einer ein, wo du sagst, weil du gerade meintest, ne, da konntest du schon ein paar erkennen, die werden auf jeden Fall Profi. Fällt dir einer ein, wo du fest von überzeugt warst, der wird auf jeden Fall Profi, der hat anderen deutlich was voraus und ist es dann gar nicht so geworden?
Ja, Kai Havertz.
Ja, der hat echt wenig erreicht bislang. Ja, stimmt.
Und ich muss, also gegen den habe ich nur gespielt, aber 3-4 Mal, glaube ich, insgesamt. Aber da wusste ich auch, der wird auf jeden Fall auch Profi, war Jadon Sancho.
Aber einer, wo du dachtest, der wird Profi, der ist aber nicht Profi geworden.
Ach, der ist das nicht Profi geworden?
Ja,
ach, genau. Oh. Ach, der hat dann Kai Havertz nicht, ne? Also jetzt.
Deswegen sage ich, der hat wenig erreicht.
gute Frage. Fällt mir auf Anhieb, glaube ich, erstmal keiner ein, musste ich echt nachdenken.
Nee, ist gut.
Hast du Jadon Sancho gespielt?
Ja. In Nationalmannschaft in England, gegeneinander, und als er noch bei City war in der Youth League.
Ah ja.
Da hat er auch mit uns auch gemacht, was er wollte. Da gibt es sogar, irgendeiner hat mal so ein Beini-YouTube-Video zusammen gemacht, ne? Also so ein Video von allen Beinis, die er gemacht hat in der Zeit. Ja, da war ich auch mit drin, ne? Hat er mir auch
eingegeben. Boah, der war aber das ist wieder ein super, super Thema Mindset. Ne? So, der hat es halt nie geschafft, über dieses Dortmund hinauszukommen. Vom Mindset her einfach, ne? Das war so, als er in Dortmund weggegangen ist, da war der ja prime. Besser ging das nicht mehr. Der war so gut. Der war unvorstellbar gut. Der war einfach unvorstellbar gut. Ich habe den da ja echt gesehen und dann auch zusammen mit Reus und mit Haaland, was der auch dem Haaland dafür Dinger aufgelegt hat und was der gemacht hat, das war alles unfassbar gut. Aber in Dortmund haben die halt alles weggelächelt, was der sonst gemacht hat, ne? Also der war ja so weit weg von Professionalität, wie man nur eben sein kann. Der kam zu spät zum Training. Der war nachts, hat er da stundenlang nur PlayStation gezockt, ist dann todmüde zum Training gekommen, hat scheiße trainiert. Wenn
man das nicht mehr darf.
Ja. Hat teilweise diesen gereist, da hat er seinen Pass nicht mitgebracht und wirklich, also kann jedem passieren, ja, aber es ist dann halt die Masse, die es ausmacht, ne? Und Dortmund haben sie halt immer einen gehabt, der dem das Händchen gehalten hat in allen Situationen, wo sie dann auch mal gesagt haben, okay, dann kommst du halt mal zu spät, Jadon, ist ja nicht so schlimm, machst du aber nicht wieder, ne? So, und ich kann mir genau vorstellen, wie das bei Manchester United war. Da kam der zweimal zu spät, da hat der Ten Hag gesagt, verpiss dich.
Ja, ja, so. Ich habe auch so viel nicht verstanden. Ich hab erstmal den Zeitpunkt vom Wechsel nicht verstanden, weil ich sage.
Ja, also als Hintergrund, er hatte Heimweh. Also der ist auch in jeder freien Minute nach England geflogen, wo er nur eben hinfliegen konnte. Also der hatte auch in gewisser Weise Heimweh, weil er halt
noch ein Junge war. Dann, ne? Aber warum dann Manchester United? Das war auch zu der Zeit schon so eine verbrannte Erde da. Also da der da hingewechselt ist, ist ja abgekackt. Jeder.
Ja.
Also warum? Also das habe ich nicht verstanden. Da gibt es so viele andere Möglichkeiten, die du machen kannst.
Und ja, ich glaube, dass so,
wenn du die Möglichkeiten hast.
Ja.
Ne?
Wollte ich gerade sagen, so Disziplinspieler merken ja auch andere Vereine, ne?
Genau. Und da waren sich manche Vereine, die haben das Talent gesehen, aber da gehört halt mehr dazu, ne? Um wirklich auf diesem Niveau dann weiterzumachen.
Ja.
Und du siehst, der spielt keine Rolle mehr. Der spielt bei Aston Villa. Oder spielt nicht bei Aston Villa. Der spielt keine Rolle mehr. Und das ist so, boah, das ist, also wenn mich einer fragt, was war das Beste, was du je gesehen hast, sage ich immer Prime Sancho. Ey, der hatte Geschwindigkeit, Torgefahr, aber auch Übersicht. Du musst natürlich in gewisser Weise so ein Spiel auf den zuschneiden, weil Arbeiten nach hinten war jetzt nicht so seine Hauptaufgabe. Deswegen habe ich auch immer gelacht, als es hieß, Dortmund unter Kovac will Sancho holen, habe ich gesagt,
ja. Eine dreckige Lache.
Vielleicht. Ja, ich glaube nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber einfach, was der fußballerisch gezeigt hat, das war ja. Irre, das war Wahnsinn. Also diese Ballbehandlung, diese kurzen, der hat ja einfach auch dieses Wackeln und dann den Schritt in die andere Richtung. Ja. Und wie er dem Haaland dann auch wirklich in der Box diese Bälle genau temperiert auf den linken Fuß gelegt hat. Mhm. So, wo du denkst, ey, der kommt jetzt aus einer Dynamik und schafft es dann trotzdem, den Ball ganz smooth genau in die Gasse zu legen. Boah, es war ein Traum. War wirklich ein Traum.
Ich dachte, Maler wird besser.
So zusehen zu dürfen.
Also ich muss sagen, bei Sancho, um das noch hinzuzufügen, Jesko, ich habe den dann in England, also gegen England gesehen und gegen City, und da muss ich sagen, war ich schon so, boah, Alter, was ist das für ein Spieler?
Mhm.
Geisteskrank. Und da war der erst fast wie 17 oder so, ne? Wo war der?
Ja, ganz jünger noch. Der ist mit 17 zum BVB gekommen, glaube ich.
Okay, ja, dann war er noch jünger.
Ja.
Aber da habe ich mir gedacht, Wahnsinn. Und als ich dann mitbekommen habe, dass er zu Dortmund wechselt, habe ich mich gefreut und meinte dann aber so, boah, offen, also mal gucken wir, ne, Jugendmannschaft, Bundesliga, Dortmund. Wird nochmal eine andere Hausnummer. Dann macht er einfach genauso weiter, ne? Der hat nahtlos angeschlossen an seiner Jugend und hat einfach die Bundesliga nicht ernst genommen.
Ich glaube, das war sogar sein erster Einsatz beim BVB, wo er dann links vorne gespielt hat und dann kriegt er so einen langen Ball. Ich romantisiere immer, dass es der erste Ball war überhaupt. Und den nimmt er aus vollem Lauf mit der Seite, mit der rechten, mit der Außenseite im Lauf oben an. Also so, ne? So. Mhm. Und nimmt den einfach mit, wo ich schon dachte.
Ich hab die Szene im Kopf.
Also, das kann man sich auch bei YouTube angucken.
Ja, ja.
Und da wusste ich schon, okay, Wahnsinn. Aber ne, wenn dann der Kopf nicht mitmacht und das Mindset nicht mitmacht, dann natürlich sind dann immer alle anderen schuld. Ja, dann ist Ten Hag schuld, dann ist Manchester United schuld.
Ja.
Aber der ist halt kein Topspieler. So, am Ende fehlt dir dann halt genau diese Komponente, um absoluter Weltstar zu sein. Weil von der Veranlagung her wäre das gar einiges kein Problem gewesen.
Ja. Aber die Karriere ist ja noch nicht vorbei. Schauen wir mal, was wird.
Doch, ich habe da nicht mehr viel Hoffnung, bin ich ganz ehrlich. Also den Sancho, den wir in Dortmund gesehen haben, den Manchester United gekauft hat, den werden wir nicht mehr sehen. Auch in seiner zweiten Zeit in Dortmund hat er 3 Monate gebraucht, um erstmal auf Betriebstemperatur zu kommen.
Mhm. Ja.
Aber in Dortmund, noch ganz kurz zum Abschluss, wird das ja mega romantisiert. Ne? In jeder Transferperiode träumen ganz viele Fans davon, endlich den verlorenen Sohn Jadon Sancho nach Hause zu
holen. Ja, die hätten auch noch 7 Jahre mit Marco Reus weiter verlängert. So,
ja.
Das ist sehr viel Romantik da in Dortmund. Ich kann es verstehen, ja, ne? Weil irgendwie schöne, gute Zeiten erlebt und auch erfolgreiche Zeiten, sage ich mal. Aber ja, es ist vielleicht auch ein bisschen Ruhrpott-Romantik, ne?
Ja. Ah, Dortmund-Romantik. Ich meine, die haben es ja mit Verantwortlichen und Spielern, die schon mal da waren und irgendwie eine Historie haben.
Ja.
Gehört da ja fast zur Voraussetzung für eine Anstellung.
Schuri Nahin. Ja. Naja. Nochmal zu dir, Mika. Also, oder ganz kurz mal noch hier zum restlichen Ablauf. Wir haben noch ein paar Sachen. Wir haben noch unser Quiz gleich. Wir haben noch die Fragen aus der Community. Mhm. Aber vorweg, bevor wir anfangen zu quizzen und dann in die Fragen übergehen, noch eine wichtige Sache, weil wir haben uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben beim Podcast. Wir wollen vielleicht auch mal über Themen sprechen, so abseits des Fußballs, ne? Was passiert eigentlich nach der Karriere oder was hätte auch passieren können, wenn man gar nicht Fußballprofi geworden wäre. Und deswegen mal bei dir, also du bist jetzt ne, aktuell gestandener Drittligaspieler, auch trotz Verletzung, sage ich einfach mal. Aber es ist ja nicht so, wir haben, glaube ich, ganz intensiv mit Sven Köhler auch drüber gesprochen. Schöne Grüße. Du verdienst jetzt gerade keine Millionen, können wir offen und ehrlich sagen.
Passt.
Wie sieht's so aus? Was wäre dein Plan B gewesen? Oder auch was ist so der Plan B für die Zukunft irgendwann mal, unabhängig vom Fußball? Also dass der Fußball hoffentlich die nächsten Jahre irgendwie das Leben noch prägt, das steht außer Frage, ne? Und das irgendwie noch so hoch geht, wie es geht. Aber was kommt für dich danach? Was passiert so nach der Karriere? Was glaubst du, was passiert?
Also zur ersten Frage erstmal gab es keinen Plan B. Hm. Also ich habe mein Abitur gemacht, weil auch meine Eltern gesagt haben, so alles gut. Mach dein Ding, mach Fußball, aber dein Abitur machst du auf jeden Fall. Das habe ich durchgezogen, aber auch schon zur Abiturzeit war alles, was wo ich mir Gedanken habe, war Fußball. Ich wollte Fußballprofi werden und dafür wollte ich alles versuchen, alles tun. Und da habe ich mir auch ehrlicherweise keine Gedanken darüber gemacht, welchen Job ich ausüben könnte oder was ich studieren würde, wenn es nicht passiert. Was ich nach meiner Karriere mache, habe ich schon mir Gedanken gemacht und ich habe schon vor, im Fußballbereich zu bleiben, weil ich diesen Sport einfach liebe. So. Und welche Position ich da jetzt genau einnehme, weiß ich nicht. Ich könnte mir aber in Richtung Kaderplaner, Scouting-Bereich, Co-Trainer, so in die Richtung könnte ich mir schon was vorstellen. Ich möchte schon noch in diesem Matchday-Feeling irgendwie auch drin bleiben. Mal gucken, was es dann wird. Wird sich in die nächsten Jahre herauskristallisieren. Aber ja, denke schon.
Hast du da nochmal anders drüber nachgedacht, als du vertragslos warst? Und dann hast du da mal so alle Karten auf den Tisch gelegt und gesagt, okay, Plan A, Fußballprofi, ich weiß nicht, ob das wirklich noch was wird. Was mache ich denn jetzt?
Ich wusste, dass ich wahrscheinlich nicht mehr viele Chancen bekommen werde. Mit ein bisschen mehr Dramatik würde ich sagen, das war die letzte Chance, über Bocholt mich einfach nochmal komplett zu beweisen. Aber dann, in dem Moment, habe ich auch nicht darüber nachgedacht, was ist, wenn das jetzt nicht klappt. Ich habe jetzt gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Und wenn es nicht funktioniert, das haben meine Eltern mir auch gesagt, wenn es nicht funktioniert, dann bin ich 23, 24. Dann geht die Welt nicht unter. So.
Ausbildung oder studieren.
Ich habe Abitur in der Tasche, ich kann studieren, ich kann eine Ausbildung machen. Es ist kein Weltuntergang, wenn es dann nicht funktioniert. Aber um das jetzt hier durchzuziehen, muss ich auch vom Mindset her 100% dahinter stehen, dass ich das jetzt schaffe. Und nicht schon parallel zu sagen, wenn ich es nicht schaffe, mache ich dann das. Da verlierst du Energie im Unterbewusstsein. 100 bin ich davon überzeugt. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich gehe den Weg jetzt, ich versuche es nochmal, gebe alles dafür und dann gucken wir, ob es klappt oder nicht.
Alle Eltern in Deutschland werden uns jetzt hassen, aber offen und ehrlich ist das auch das, was du allen anderen, die das Ziel haben, Fußballprofi zu werden, mitgeben würdest? Also ist das was du mitgeben würdest?
Also das Erste, was ich mitgeben würde, ist auf jeden Fall die Schule. 100%. Weil das schaffst du. Das schaffst du auf jeden Fall. Die Schule ist keine Ausrede, um nicht Profi
zu werden. Ich habe schon Leute hier gesehen, die haben...
Was meinst du?
Ich habe schon Leute gesehen, die haben die Schule nicht geschafft. Aber ja.
Aber wenn du wirklich auf den Fokus drauf legst, kann man das schon schaffen. Also mal mindestens ein Realschulabschluss oder so muss auf jeden Fall drin sein.
Ja.
Und dann Spaß am Spiel, würde ich immer mitgeben. Spaß haben. Wenn du keinen Spaß hast und das nur machst, weil du es gut kannst, dann fehlt auch irgendwann so die Energie, die du einfach brauchst, um das jeden Tag auszuleben.
Ja.
Und dann, was ich ganz wichtig finde, was ich jetzt auch erst Anfang 20 gelernt habe, dein Körper ist dein Werkzeug und den musst du behandeln wie ein Tempel. Ne, den musst du pflegen, den musst du stärker machen. Du musst präventiv an deinem Körper arbeiten, was Ernährung, Schlaf und Training angeht. Auch, ne, jetzt, was du schon angesprochen hattest, auch so im Gym. Einfach stabil zu sein, weil der Fußball wird Jahr für Jahr schneller. Und man merkt auch mittlerweile, wie schnell auch die jungen Leute so schon sind. Nur wie stark, wie stabil die sind. Siehst du auch vor allem in England, da sind Viecher, ne, und die sind 20 oder 21 Jahre. Und, ne, und das kommt jetzt immer mehr. Und da musst du schon zusehen, dass du da mithalten kannst. Also einfach auch nebenbei noch in deinen Körper zu investieren, würde ich auch mitgeben. So die drei Sachen, würde ich sagen, sind schon wichtig. So.
Ja. Geil. Okay. Jesko.
Komm, mach nochmal die Community-Fragen. Ich glaube, meine Tochter will ins Bett, die muss ja durchlaufen.
Ja. Aber dann müssen wir, erst müssen wir quizzen, sorry. Ja. Dann das Nostalgie-Quiz der 2000er. Mika, du hast dich vorbereitet, Jesko, du hast dich vorbereitet. Ganz kurz nochmal für alle, die zum ersten Mal zuhören. Wahrscheinlich viele Alemannia Aachen-Fans. Und ich weiß, Alemannia schreibt man mit Doppel-N. Wir suchen uns einen x-beliebigen Kader aus dem Jahre 2000 bis 2025 raus, picken uns daraus drei Spieler und müssen versuchen, gegenseitig zu erraten, um welchen Bundesliga-Kader es sich hierbei handelt. Und bestenfalls, wenn wir gut sind, erraten wir auch noch die richtige Saison dazu. Und ich würde sagen, unser Gast darf starten und darf Jesko und mich einmal kurz challengen. Mika, welche drei Spieler hast du uns hier heute rausgepickt?
Boah, ich bin gespannt, ob es schwierig wird für euch. Ich habe ja gar kein Gefühl dafür. Ich habe einmal Edgar Pripp, Felix Klaus und Johannes Geis.
1. FC Nürnberg.
Warst du jetzt schneller als ich?
Ja. Fuck. Und die Saison, das muss, Pripp, Klaus
und ich bin bei Hannover 96.
Ach, warte mal, ja, stimmt.
Ich bin bei Hannover 96.
Ja.
Wie ist das denn? Ihr ratet erstmal und sagt mir dann.
Ja. Sag nochmal die drei Spieler, bitte.
Edgar Pripp, Felix Klaus, Johannes Geis.
Aber Geis hat doch nicht bei Hannover gespielt. Hat er doch?
Felix Klaus hat nicht bei Nürnberg gespielt.
Ja, stimmt.
Ich bin bei Hannover 96.
Aber Edgar Pripp hat bei Nürnberg gespielt. Ah, nee, der war in Fürth. Der war gar nicht in Nürnberg. Der war in Fürth, in Düsseldorf und...
Oh, fuck, Düsseldorf ist auch noch drin.
Ja, ja. Aber Düsseldorf hat Geist in Düsseldorf gespielt. Ich habe den ja nach Schalke so aus dem
ja, Fokus verloren. Ich bleib trotzdem, ich lege mich auf Hannover fest.
Nee, ich sag Düsseldorf.
Soll ich jetzt sagen?
Dann darfst du auflösen.
Ja. Saison 2012, 2013, Greuther führt.
Oh, krass.
Das ist so, hey. Da fehlen mir die Worte. Fuck, ey.
Mit Mike Büskens als Trainer. Oder?
Boah, guck mal, wie viel Spaß der hat,
glaube ich.
Da, in dem Jahr sind die abgestiegen aus der Bundesliga.
Ja, genau. Da war ich nämlich sogar im Stadion. Da habe ich kommentiert. Boah, das weiß ich noch. Ey, da habe ich fürs Radio kommentiert, das Spiel gegen Schalke. Und der Presseparkplatz war so weit weg, da hätte ich auch in München parken können. Das war Wahnsinn.
Das ist mein erster falscher Guess, glaube ich, seit wir die Rubrik eingeführt haben.
Ja.
Wie oft habt ihr das gespielt bis jetzt?
Boah, fünfmal, sechsmal?
Achtmal? Ich hätte jetzt achtmal gesagt, aber ja. Wir haben es nicht von Anfang an gemacht, aber ja.
Fuck.
Ja, aber stark, ey. Also, glaube ich, auch der erste Gast, der richtig einen rausgehauen hat.
Ich habe dir gesagt heute vorher, dass ich
ja, es ist nicht richtig. Schlecht bin. Ist richtig. Scheiße.
Ja, okay. Willst du jetzt?
Ja, ich mach weiter. Muss mir einmal kurz hier mein Handy. Was habe ich mir denn da rausgepickt? Gut. Dann starten wir mit Pierre-Emile Heuberg, Abdul Rahman Baba.
Ich weiß es schon.
Und Tim Mattafs.
Tim Mattafs?
Nie gehört, den dritten. Einer nimmt noch irgendeinen mit rein, Alter. Das ist so auffällig. Heuberg?
Ja.
Bamba. Er muss ja.
Was denn?
Heuberg war doch... Bamba war doch bei Schalke, oder?
Mhm. Aber der war vorher noch woanders.
Wo war denn der Heuberg nochmal, Alter? Vor Bayern.
Ja, der war bei Bayern, ist ja von Bayern ausgeliehen worden, ne? Der ist ja ausgeliehen worden an Schalke auf jeden Fall, aber ich glaube auch an Augsburg, wenn ich mich recht erinnere. Da umspielt doch Santis Mund schon ein leichtes Lächeln.
Nee, ich lese gerade parallel, dass Younes Ebnutalib
den
SV Elversberg verlässt.
Frankfurt oder nicht?
Ja. Gestern schon, ey.
Entschuldigung, wir arbeiten halt nicht bei der Presse, wir sind keine Journalistin. So, sagt lockt eure Antwort ein.
Ich sag Augsburg, weil Tim Mattausch hat nicht bei Schalke gespielt. Der hat in Augsburg gespielt.
Was soll ich jetzt sagen? Ich muss dann mitgehen. Ich habe keinen anderen Gast. Schalke kann es nicht sein.
Es ist Augsburg. Richtig. Ich wollte euch auf den Holzweg führen.
Aber ich hätte es nicht ohne Jesko geschafft, weil ich nicht drauf gekommen bin, wo Heuberg noch gespielt hat.
Ja, ich wusste es. Also Heuberg hätte ich auch nie, wenn du mich gefragt hast, hat er in Augsburg gespielt, hätte ich gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Mattausch nicht bei Schalke gespielt hat. Deswegen wäre die einzige Parallele zwischen Bamba und Heuberg wär Schalke gewesen. Aber das wusste ich, dass der da nicht war.
Ich habe auch einen gesucht, der noch mit bei Schalke gespielt hat aus dem Kader, aber ich bin nicht drauf gekommen. Wollt ihr noch ganz kurz die Saison?
Ja. Das muss 16, 17? 14, 15, okay.
Ja, jawohl. Haben wir gute Teamarbeit, Jesko.
Ja, sehr gut.
Jesko, hol deinen noch raus.
Ja, ich muss mal ganz kurz noch was gegenchecken, weil ich bin mir, also, ja doch, das passt. Okay, ich hau raus. Und zwar Konstantin Rausch, Peter Niemeyer und Sandro Wagner.
Das kann nur Darmstadt 98 gewesen sein.
Oh mein Gott, stimmt.
Also Sandro Wagner.
Konstantin Rausch und wer war der dritte nochmal?
Wagner, Rausch und wen habe ich noch genannt?
Sandro Wagner, Rausch, Peter Niemeyer.
Ja, Peter Niemeyer, genau.
Niemeyer, Peter Niemeyer.
Darmstadt war, keine Ahnung.
Peter Niemeyer ordentlich auch irgendwie bei Hertha BSC ein. Da war es auch Sandro Wagner. Ich weiß nicht, ob das richtig ist.
War der Niemeyer nicht mal bei Augsburg?
Das weiß ich nicht. Aber Konstantin Rausch ordne ich bei Darmstadt 98 ein. Ich logge Darmstadt ein.
Ja, ist auch richtig.
Schlecht.
Nicht, dass du so am Chillen bist.
Mann, ey, ich dachte, ich könnte euch mit Niemeyer und Wagner ein bisschen.
War Niemeyer Hertha BSC?
Ja, auch.
Ja, ne?
Vor allem in
ja.
Bremen war der auch.
Jo. Ja.
Ja, das ist ja auch schön.
Saison. Das müsste dann 16, 17?
Ganz knapp daneben.
15, 16?
Ja. Da war die Erstligasaison.
Ja, ja, ja.
Hey Leute, ganz kurz, ich muss immer mein Ladekabel holen, das Akku hat nicht gereicht.
ich bin schnell mit den Fragen gleich.
Ja,
ja, ich habe vor der Folge habe ich noch gesagt, ja, 67%, ja klar, kein Thema. Da wusste ich auch nicht, dass wir eine Stunde 24 bzw. plus X hier sitzen. Aber
wir müssen jetzt auch tatsächlich zum Ende kommen.
Ja, kommen wir. Drei Fragen noch, weil da sind tatsächlich sehr gute Fragen reingekommen. Wenn du denn bereit bist, Mika.
Ja, bin bereit.
Dann haben wir noch drei Fragen aus der Community und da sind echt viele reingekommen. Unter anderem, ich roll das mal ganz schnell ab, ne, weil auch die Frage kam, ob du oft von Fans angesprochen wirst und wenn ja, ob es dich stört oder ob du dich freust darüber. Ich glaube, das haben wir hier ganz gut abgearbeitet. Aber eine Frage, die ich sehr gut fand, kenne ich tatsächlich auch. Schöne Grüße an Timo Welki. Wo ist ein Mika Hanratz in 5 Jahren?
Bin ich 31. Immer noch auf dem Platz. Immer noch am Fußballspiel. Auf jeden Fall.
Ziele? So hoch wie möglich oder?
Das Ziel sollte schon sein, dass ich dann noch den Sprung in die zweite Liga geschafft habe.
Ja.
Das sollte schon mein Ziel sein, ja.
Ausland also noch, auch ein Thema?
Ja, bin ich auch offen für. Aber lieber da, wo es warm ist. Gerne.
Ja, ja, ich komme mit. hier, Bali United.
Ey, überragend, Mann.
Gut, Frage Nummer 2. Warum die Nummer 15?
Ich hatte früher die 3 auf Schalke und die wollte ich auch dann in Bocholt noch haben. Aber dadurch, dass ich ja erst Mitte, Ende September gekommen bin, war halt schon die ganzen normalen Nummern, die jeder nimmt, schon weg. Und die 15 war noch frei. Und da habe ich gedacht, okay, ich hatte früher mal die 5, nehme ich mal die 15, guck mal, wie es läuft. Und es lief sehr, sehr gut. Und das habe ich mir dann gesagt, das ziehe ich jetzt auch durch. Die 15, die behalte ich dann noch.
Die Frage kam von Sadie. Schöne Grüße an dieser Stelle. Also keine spezielle Bedeutung.
Ne, mittlerweile schon, aber als ich sie genommen habe, war es eher so Zufall.
Ja. Dann war tatsächlich die häufigste Frage natürlich, ich glaube, kannst du dir vorstellen, aber ich würde sagen, das haben wir auch im Laufe der Folge ganz gut abgearbeitet. Wann du wieder spielen kannst, wann wirst du dein Comeback geben, am wievielten Spieltag denkst du, wirst du dein Comeback geben, wann kann Mika wieder spielen, kann Mika heute rauskommen zum Spielen. Du hast gesagt, Step by Step, du steigst mit in die Vorbereitung ein und dann ja wirklich Step by Step von Woche zu Woche schauen.
Genau, ja.
Und nehmen wir noch eine letzte Frage. Was ist Aachens bester Döner?
Ist das wirklich eine Frage?
Das ist wirklich eine Frage.
Ja.
Welcher Döner ist in Aachen der beste? Schöne Grüße an Esther, die Nachricht geschickt hat, welcher Döner ist in Aachen der beste?
Also wenn du mich fragst, der Aga-Döner, finde ich, ist der beste.
Ja.
Der ist am Theater da in der Nähe, meiner Meinung nach der beste Döner. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt noch nicht so viele Dönerbuden hier ausgetestet nach. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 durch oder so. Gibt es ja noch reichlich mehr.
Ja.
Aber der würde ich jetzt sagen, ist auf jeden Fall der beste für mich aktuell.
Schöne Grüße auch an dieser Stelle.
Grüße an Aga.
Wenn die Instagram haben, markieren wir den vielleicht nochmal, wenn er Glück hat.
Nicht der Döner geht auf seinen Nacken.
So. Und komm, wir kommen zum Ende, aber eine kleine Bonusfrage noch, weil die kam wirklich jetzt just in time rein. Was ist dein Lieblingsreiseziel?
Bali.
Ich weiß, wo du, ja.
Bali, ganz klar Bali. Also aktuell, also ich muss sagen, ich könnte jedes Jahr einmal nach Bali, aber ich habe schon noch so wenig von der Welt gesehen. Ich war noch nie in London, ich war noch nie in New York, in Südamerika war ich noch nicht. Da gibt es einige Ziele, die ich auf jeden Fall noch sehen muss und will, aber was ich schon gesehen habe, ist Bali einfach ein Traum.
Ja. Ich versuche Nico schon für Thailand zu überreden, statt mal Bali zu machen, aber sprechen wir dann so nochmal drüber.
Das wird schwer.
Ja. Gut, das waren 4 Fragen oder 3+1 aus der Community.
Top.
Vielen Dank. Und damit sind wir auch am Ende angekommen unserer Folge. Jesko bringt jetzt seine Tochter ins Bett.
Genau.
Ich gehe jetzt ins Brauhaus. Mika, was machst du noch?
Essen. Ich hab Hunger.
Guten Appetit.
Guten Appetit
an dieser Stelle.
Und nächste Woche hören wir uns wieder. Da bin ich in Marbella.
Geil, stimmt. Du bist im Trainingslager. Ja, Mika, du bist im Trainingslager.
Wo seid ihr?
Marbella? Ich bin in Schweden.
Belek.
Belek mich doch am Arsch. Und dann schön, dass du da warst. Es hat richtig Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung, Jungs.
Ja, war wirklich danke super. Für die Zeit.
Spaß gemacht.
Hat wirklich Spaß gemacht.
Auch.
Und in diesem Sinne euch allen eine schöne Restwoche und vor allem einen guten Start ins neue Jahr. Sollen wir jetzt Wortwitze machen? Machen wir nicht, lassen wir. Rutscht gut ins neue Jahr. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Folgt uns in den sozialen Netzwerken. Hört fleißig Flutlichtgefühle. Folgt uns auch bei Spotify oder beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Dann einmal gerne Jesko folgen, Sebastian folgen. Folgt Mika. Ich glaube, das lohnt sich, den über den Verlauf der restlichen Saison zu verfolgen und auch das Comeback zu verfolgen. Und ja, haltet alle die Ohren steif. Bis dahin.
Macht's gut. Tschüss. Ciao.
Kuss.
Ciao.